So, jetzt wollen wir die verbleibende Zeit bis zum Mittag noch ein bisschen weiter uns das anschauen. Unser Thema ist, dass Gott unser Herz haben will, an unserem Herzen arbeiten will, unser Herz verändern will. Vielleicht noch eine weitere Schriftstelle zu diesem Thema, Jeremia 24, 7. Später werden wir auf diese Sache dann noch einmal zurückkommen, aber jetzt will ich schon mal erwähnen, ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen. Ich werde ihnen ein Herz geben, mich zu erkennen. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Gott wird mit dem Herzen erkannt, nicht mit dem Verstand. Der Verstand ist wichtig, aber es reicht nicht aus, dass die Wahrheit in unserem Verstand kommt, sondern dann muss etwas geschehen und der Heilige Geist muss das Wort Gottes in unser Herz hineinbringen. So wie das auch in Jeremia 31 beschrieben ist. Und hier ist dann endlich auch die Verbindung, die Brücke zum Neuen Testament, auf die manche schon warten. Die sagen, Jesaja 36, das ist ja nur für die Juden und so weiter. Es ist für die Juden, aber dieser neue Bund ist der Bund, in dem wir jetzt auch schon als Kinder Gottes sein dürfen. Und hier in Jeremia 31, das dann zweimal zitiert wird im Neuen Testament, Hebräer 8, Vers 10 und Hebräer 10, irgendetwas. Und da sehen wir, dass es eben an Kinder Gottes geht, Kinder des neuen Bundes. Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Überall da, wo diese Einladung ist zu dieser tieferen Gemeinschaft mit Gott, da finden wir dann diese Aussage. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das heißt, wir werden in den Genuss kommen, all das zu erleben, Gott in aller Fülle so zu erleben, wie er selber sagt, dass er sein möchte für uns. Als Vater, als Freund, als Ratgeber, als Schutz, als Festung, als Belebung und Erfrischung und als unsere Heiligung und. Da ist so viel, was Gott sein möchte für uns. Da sind immense Reichtümer in Gott, die wir noch nicht erobert haben. Ein unausforschlicher Reichtum Christi ist da für uns. Und Gott lädt uns ein, da zu forschen und zu graben und in die Tiefe zu gehen mit ihm. So in dieser Schriftstelle hier, die eben wie gesagt im Hebräerbrief dann zweimal wieder erwähnt wird, da sehen wir jetzt ein bisschen genauer, wie wird das Herz umgeformt? Wie kommen wir in diese Übereinstimmung mit Gott? Und wir sehen, er schreibt sein Wort, sein Gesetz legt er in unser Inneres und er schreibt sein Wort auf unser Herz. Gottes Wort soll nicht eine Information außerhalb von uns sein. Es geht nicht darum, dass wir nur wissen, was wir zu tun haben, sondern das Wort Gottes hat auch in sich die Kraft, in uns zu wirken, dass wir tun, was wir tun sollen. Das Wort Gottes ist enorm schöpferisch und es gestaltet unser Herz. Das Wort wird auf unser Herz geschrieben. Das heißt also, im Computerdeutsch, das ist Format C, für die noch mit DOS bewandert waren, die Festplatte wird gelöscht und ein neues Betriebssystem kommt drauf. Das Wort lebt in uns, wir wollen dann, was er will. Nicht wir müssen, wir wollen. Wir verlangen, wir begehren, wir stimmen zutiefst überein. Wir sind dankbar und wir haben eine große Wertschätzung für das Wort Gottes. Und wir sagen, wir sind privilegiert, nach den Ordnungen Gottes zu leben. Wir dürfen und wir wollen Gott gehorsam sein. Das ist Erlösung. Solange das Wort, das Gesetz, die Forderung Gottes etwas über uns ist, die uns anklagt und verdammt und von uns fordert, wovon wir fühlen, dass wir es nicht bringen können, leben wir unter dem Gesetz. Und sehr, sehr viele Gläubige leben unter dem Gesetz. Und sie mögen das gar nicht, sich mit dem Gebot Gottes so intensiv zu beschäftigen, weil ihnen dann immer elender wird. Und weil sie immer mehr sehen, was sie nicht tun und eigentlich tun sollten. Aber das Wort Gottes ist weitaus mehr als Information, was wir tun sollten. Es ist der Weg, wie dieser Gehorsam zustande kommt. Das werde ich dann versuchen, ausführlich heute Nachmittag zu erklären. Jetzt einfach nur hier die Erwähnung. Gott handelt an unserem Herzen durch das Wort. Durch das Wort Gottes. Und er schreibt das Wort auf unser Herz. Der alte Bund war das Wort Gottes auf Steintafeln geschrieben. Aber jetzt wird das Wort auf das Herz geschrieben. Und unser Herz empfängt und verbindet sich mit dem Willen Gottes. Wir bekommen eine neue Identität, eine neue Natur, einen neuen Geschmack, ein neues Verlangen, eine neue Sehnsucht. Und Gehorsam wird das Normale. Leben in den Bahnen Gottes ist das Normale. Und außerhalb des Normalen fühlen wir uns ganz, ganz unwohl. Wie viele Christen sehen sich als überfordert an, als hilflos und machtlos gegenüber diesen gewaltigen Forderungen Gottes. Weil sie nur einen fordernden Gott sehen, aber nicht einen herzensverändernden Gott. Und es ist erstaunlich, obwohl die Bibel voll ist von Beschreibungen. Nimm einmal deine Konkordanz und gib mal das Wort Herz ein und dann schau mal die vielen, vielen, vielen Schriftstellen. Im Alten und im Neuen Testament. Auch im Neuen Testament. Das ist durchaus nicht die Lehre des Neuen Testamentes. Man wird Kind Gottes durch die Bekehrung und dann ist alles fertig und wir sind rein vom Herzen her und alles ist gut. Das ist nicht die Lehre des Neuen Testamentes. Das habe ich aber sehr spät entdeckt. Und ich glaube, einige von euch können das auch sagen oder müssen das vielleicht noch entdecken, sondern da ist die Lehre, Gott arbeitet an unserem Herzen. 1. Timotheus 1, Vers 5, das Endziel der Weisung, also das, was am Schluss bei allem Bibelunterricht, bei allem Predigen, bei allem Lehren, bei allem Studieren des Wortes, das, was am Ende dabei herauskommen soll, das Endziel ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Wenn das Endziel Liebe aus reinem Herzen ist, was haben wir denn am Anfang? Ein Herz, das noch nicht wirklich rein ist. Ist doch logisch. Ja? Das Endziel, am Ziel, da ist das reine Herz. Am Anfang ist es nicht da, es ist ein Prozess. Und das Wort Gottes ist sehr, sehr realistisch. Und es sagt, dass da sind unterschiedliche Entwicklungsstadien und manche sind auch irgendwo stehen geblieben und nicht alle schätzen das und nicht alle begehren das und nicht alle strecken sich danach aus. Paulus sagt zu Timotheus, das ist eine ganz entspannende Sache und ein wichtiger Punkt zum Thema Einheit. 2. Timotheus 2, 22, strebe nach Frieden mit allen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Erstens, es gibt Gläubige, die rufen den Herrn aus einem Herzen an, das nicht rein ist. Das sagt diese Schriftstelle. Ist das hineininterpretiert oder ist es einfach nur mit anderen Worten das gesagt, was da steht? Das steht da. Es gibt Gläubige, die rufen den Herrn an, aber nicht aus reinem Herzen. Und zweitens, diejenigen, die sich nach Reinheit ausstrecken, die Freunde Gottes sein wollen, können machen, was sie wollen. Mit diesen Leuten, die den Herrn nicht aus reinem Herzen anrufen, werden sie niemals Frieden haben. Paulus sagt, bemühe dich gar nicht erst. Es wird keinen Frieden geben. Das heißt nicht, er soll lieblos sein. Das ist kein Blankoscheck, um frech und anmaßend oder irgendwie böse zu sein. Nein, das ist nicht gemeint. Aber Timotheus, sei realistisch, es wird Leute geben, mit denen die mit dir keinen Frieden haben können. Es wird diese Leute geben. Das ist total anders als dieses Einheits- und Friedensgesäusel, was wir heutzutage so haben. Etwas total anderes. Und wir sehen auch hier, der Frieden im Volke Gottes kommt nicht durch Komitees und Sitzungen und Papiere zustande, sondern kommt dadurch zustande, dass wir uns ausstrecken nach Gott. Es kommt nicht durch theologische Papiere zustande, sondern es kommt zustande bei denen, die sich nach dem Herrn ausstrecken. Ganz gleich, was dein Hintergrund ist und was mein Hintergrund ist. Wenn wir beide vor Gott uns beugen und alles loslassen und nichts festhalten und nicht irgendwas beanspruchen und nicht einen bestimmten Stand und Status und Ansehen und Recht und Macht haben wollen, sondern wir beide nur sagen, Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und ich will dich lieben und ich will dir dienen von ganzem Herzen und ich will tun, was dein Wille ist in meinem Leben. Mir ist vollkommen egal, wo du herkommst, Buddhist, Katholik oder Hippie oder Geschäftsmann oder irgendetwas. Wir werden eins sein im Herzen. Einheit des Herzens, das ist, was Gott haben will. Und Jesus hat gebetet, alle sollen eins sein, so wie er mit dem Vater eins ist. Einheit, um die Jesus gebetet hat, ist nicht eine Einheit von Kirchen und Konfessionen. Die Einheit, um die Jesus gebetet hat, ist eine Einheit, die wir erleben, weil wir mit dem Vater so eins sind, wie Jesus mit dem Vater eins ist. Und wie war Jesus mit dem Vater eins? Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und da, wo Gläubige das tun, sind sie eins. Da müssen wir nichts beschließen, da müssen wir keine Komitees machen, da müssen wir keine Versöhnungskonferenzen machen, keine Einheitsgeschichten und all dieses ganze Zeug, das brauchen wir alles gar nicht. Das ist Menschenwerk und die Definition von Einheit, die sie da verfolgen, ist nicht die Einheit, von der Jesus gesprochen hat. Jesus hat nicht von einer Einheit aller Religionen gesprochen. Jesus hat nicht von einer Einheit gesprochen von Menschen, die überhaupt nicht auf der Grundlage der Hingabe und des Gehorsams Gott gegenüber sind. Jesus hat nie von so etwas gesprochen. Aber heute wird Einheit eine Keule, mit denen die angeklagt und gefügig gemacht werden, die sich nicht anpassen. Und das gehört mit zu dem Trend, von dem ich gestern gesprochen habe. Einheit und Liebe ist eines der Schlüsselworte der Hure. Und es wird alles im Namen der Liebe und im Namen der Einheit beschlossen und gemacht. Wir werden das sehen, da wird ein gewaltiger Kampf sich entfesseln um diese Dinge. Und er hat schon begonnen. Er hat schon begonnen. So, es geht um das reine Herz. Jetzt will ich euch zeigen, wie einen kleinen Einschub, einfach, dass das Wort Gottes das so sehr betont, dass Reinheit, oder sagen wir es genauer, ein sich ausstrecken nach Reinheit und dann eine zunehmende Reinigung, dass das der Schlüssel ist für die Gegenwart Gottes, für Gemeinschaft mit Gott. Nicht Bibelwissen, nicht deine Dienste, sondern der Zustand deines Herzens entscheidet darüber, wie nahe du Gott kommst. Und ich denke, wenigstens auf dem Ding sind wir alle gleich. Die Bibel redet davon, dass es unterschiedliche Grade der Gegenwart Gottes gibt. Nicht alle sind gleich nah am Herrn. Wir sind alle gleich geliebt, aber nicht alle gleich nah dran. Wir sind so nah dran am Herrn, wie wir ein Lebensstil leben, Gott zu suchen. Dann wächst unsere Nähe zum Herrn. Und wer diesen Lebensstil nicht oder nur sporadisch oder punktuell pflegt, wird nicht in diese Nähe zu Gott kommen, zu der Gott uns einlädt. Naht euch zu Gott, sagt Jakobus. Das heißt doch, wenn ich dieses Wort nicht ernst nehme, dann bleibe ich halt weit weg. Also das liegt an mir und ich kann Gott näher kommen und kann ihm noch näher kommen. Und das ist dieser ganze Lebensstil, Gott zu suchen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und wenn wir erst einmal begriffen haben, die Zeit oder das Ziel der Zeit, die wir haben sollen mit Gott, zu der Gott uns ruft, jeden Tag. Das Ziel ist nicht ihm zu zeigen, dass wir wieder brav waren und wir haben unsere stille Zeit gemacht, prima. Das Ziel ist, dass wir unser Herz geben. Wir kommen in die Gegenwart Gottes mit einer Absicht. Wir wollen Gott unser Herz geben. Er arbeitet an uns und er will morgen früh da fortsetzen, wo er heute Morgen aufgehört hat. Wir geben Gott unser Herz mit Glauben, in Erwartung. Wir bringen ihm diese Verheißung. Wir sagen, Gott, du hast gesagt, du änderst mein Herz, du änderst meinen Geschmack. Du machst aus mir jemanden, der in deinen Geboten wandelt und deine Rechtsbestimmungen tut. Du machst aus mir jemanden, der dich fürchtet. Du machst aus mir jemanden, der erfüllt ist, in dem lebt, was dein Wille ist, dein Gesetz. Du schreibst es auf mein Herz. Hier ist mein Herz. Arbeite heute tiefer und weiter an diesem Projekt. Du musst daraus ein Projekt machen. Herzenstransformation ist ein Projekt. Gott verheißt, Gott ruft uns dazu, Gott lädt uns dazu ein, aber wir hören und wir ändern unsere Prioritäten und wir machen Raum für Gott. Es gibt ja viele Theorien, verschiedenste Art, warum es in unserem Land so aussieht, wie es aussieht. Und die einen machen die Freimaurer verantwortlich und die anderen sagen, nein, das geht noch viel weiter zurück. Und damals die alten Germanen haben so viel Blutschuld und dies und das und jenes und der Pergamonaltar. Und was, wenn nicht alles da für Ideen haben, woran es liegt, dass in unserem Land so wenig sich bewegt. Ich habe auch eine Theorie. Ein Großteil der Kinder Gottes hat kein diszipliniertes, geregeltes, tägliches Gebetsleben. Und viele von denen, die beten, wissen nicht, dass das Hauptziel des Gebetes nicht darin besteht, Gott zu sagen, was er jetzt alles machen soll, ihm Aufträge für den Tag zu geben und ihm unsere To-Do-Liste wieder unter die Nase zu reiben und ihn daran zu erinnern, was alles noch offen steht. Das Hauptziel von Gebet ist, dass wir uns Gott nähern und dass wir lernen, unser Herz zu geben und dass wir Gott erlauben, weil wir es wollen und weil wir ihm glauben, unser Herz zu transformieren. Das ist das Ziel von Gebet. Gottes Problem ist nicht die Sünde dieser Welt. Gottes Problem ist das Herz seiner Kinder. Das ist Gottes Problem. Und wenn wir Gott suchen und lernen, wie die Bibel das beschreibt, unser Herz zu geben, dann bahnt er Wege in unserem Herzen. Psalm 84 redet von denen, die im Hause Gottes wohnen. Sie haben gebahnte Wege in ihren Herzen. Gebahnte Wege. Da müssen Wege gebahnt werden, weil der Segen Gottes, der zu uns kommen soll und der durch uns zu anderen gehen soll, der Segen Gottes kommt durch unser Herz. Wenn wir das verstehen, dann begreifen wir, wo der Flaschenhals ist, wo der Korken auf der Flasche ist. Dann begreifen wir, wo der Engpass ist. Es ist nicht, oh, wir sind alle so heiß und so willig und so begierig nach mehr von Gott im Land, aber irgendwie müssen wir noch mehr beten, um einen unwilligen Gott willig zu machen. Das ist zutiefst heidnisches Denken. Das hat mit der Bibel überhaupt nichts zu tun. Niemand ist so willig, sich zu erweisen und das Land zu erschüttern mit Machttaten wie unser Gott. Niemand ist so willig, Menschen zu retten wie er. Nicht wir warten auf ihn, sondern er wartet auf uns. Er wartet auf uns. Und worauf wartet er nicht, dass wir die nächste Großaktion planen? Und alle mal wieder in ein Stadion versammeln wollen und denken, wenn erstmal alle da sind, dann geht der Himmel auf. Ich sage immer, wenn 100.000 Fußkranke sich versammeln, haben wir immer noch keine schlagkräftige Armee. Und wenn da 500.000 sind, wird das die Chancen auf einen Sieg auch nicht vergrößern. Wir brauchen eine andere Qualität. Und nur Gott kann die wirken und keine Programme. Und das können wir nicht aus Amerika oder aus Indien oder aus sonst wo importieren. Wir können es nur selber von Gott holen. Wir können Inspiration bekommen. Wir können Menschen sehen, die Gott dienen mit einem ungeteilten Herz. Und da sagen wir, oh Gott, hilf du mir. Hilf du mir. Ich bin auf einer Leiterkonferenz in Indien gewesen. Da waren 1000 Leiter. 1000 Pastoren, manche davon haben hunderte von Gemeinden gegründet. Schlichte Leute. Aber so ein Glauben, so eine Nähe zu Gott, so eine Reinheit. Manche nur mit Sandalen, mit einem Beutel, wie ein Bettelmönch läuft da durch den Dschungel und Gott tut Zeichen und Wunder. Mächtigster Art. Und wo der hingeht, eine Gemeinde nach der anderen. Ein ganz schlichter einfacher Mensch. Aber wenn du in seiner Nähe bist, weißt du, er kennt Gott. Er lebt mit Gott, er lebt in der Nähe Gottes. Und da waren tausend von dieser Sorte. Und ich habe gesagt, oh Gott, rette mich von meiner Oberflächlichkeit. Rette mich von diesem ganzen Zeugs, was wir hier haben und wo ich immer wieder versucht bin, verstrickt zu sein. Rette mich davon. Hilf mir, einfach zu sein. Hilf mir, den Fokus zu haben auf das, was wirklich zählt. Und nicht mehr abgelenkt zu sein. Hilf mir, ein Mann zu sein, der dich kennt, der in deiner Gegenwart lebt, der ein Freund ist. Wie Abraham ein Freund Gottes war, Mose ein Freund Gottes. Hilf mir, in deine Gegenwart zu kommen. Ändere mein Herz. Gott will, dass es ein Schrei wird in unserem Herzen. Weil wir keine Hoffnung mehr setzen auf das nächste neue Ding, was da von da und da kommt. Sondern wir wissen, wenn überhaupt etwas Bahnbrechendes kommt, dann kommt es von Gott und es passiert in mir. Nirgendwo anders. Es passiert in mir. Und wenn wir so rangehen und so Gott erlauben, an unserem Herzen zu arbeiten, dann wird Gott etwas tun in diesem Land, was er noch nie tun konnte. Darum geht es. Es sind keine Programme. Wir müssen nicht irgendwo hinlaufen, wir müssen nicht irgendwie eine neue Aktion machen, sondern wir müssen Aktion machen, die jeden Morgen unser Herz Gott bringen. Und das Wort Gottes lehrt, im Alten und im Neuen Testament, dass das Maß der Nähe Gottes abhängt von der Reinheit unseres Herzens. Wenn du hier nicht viel mitschreibst, dann schreib wenigstens das auf. Das Maß der Nähe Gottes hängt ab von der Reinheit meines Herzens. Sprüche 22, Vers 11. Wer Reinheit des Herzens liebt, wessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Oh, was für ein Vers. Das ist meine Leidenschaft, das ist meine Sehnsucht. Ich möchte ein Freund des Königs werden. Das ist, worum es mir geht. Ich strebe nicht nach einem Dienst. Jetzt habe ich einen Dienst und den soll ich tun, aber das ist für mich nicht das Wichtigste. Sondern Freundschaft mit Gott, Freund des Königs zu sein. Und das kommt durch Reinheit des Herzens. Wer Reinheit des Herzens liebt, wessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Psalm 24. Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Unschuldige Hände, das ist das, was wir tun, und das reine Herz, das ist die Motivation. Die Seele nicht auf Falsches richten, das sind unsere Ziele. Nicht schwört zum Betrug. Und viele Leute disqualifizieren diese Verse ab und sehen da irgendwelche alttestamentlichen Geschichten. Und wenn man solche Verse zitiert und versucht zu erklären, dann sagen die Leute, das ist ein alttestamentlicher Bußprediger. Nur weil man Verse aus dem Alten Testament zitiert, kann man trotzdem ein Verkündiger des Neuen Bundes sein. Paulus hat es permanent getan. Hat er aus dem Alten Testament zitiert, weil das Neue war gerade dabei zu schreiben. Er konnte nur aus dem Alten zitieren. Und er war trotzdem ein Verkündiger des Neuen Bundes. Ob wir ein Verkündiger des Neuen Bundes sind, hängt davon ab, ob wir Gnade oder Gesetz verkündigen. Und lass mich das sagen. Ein unbeirrbares Beharren auf den Maßstäben Gottes, wo klar wird, mit dem kannst du darüber nicht diskutieren. Der wird am Ende sowieso sagen, das ist der Wille Gottes, fertig, aus. Das ist nicht Gesetzlichkeit. Heute wird schnell die Keule rausgeholt. Oh, das ist Gesetzlichkeit, aber wir sind ja in der Freiheit der Gnade. Und wir haben ein völlig verkehrtes Verständnis von Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit ist, wenn ich Dinge tue, auf die ich mein Vertrauen setze und erwarte dadurch die Liebe und das Wohlwollen Gottes zu bekommen. Das ist Gesetzlichkeit. Aber festhalten und unbeirrbar gegen den Zeitgeist zu stehen und zu sagen, das ist der Wille Gottes, das ist der Maßstab und er wird sich nicht ändern und du wirst nie etwas anderes aus meinem Munde hören, weil der Gott, dem ich diene, ist der Gott, der gesagt hat, ich werde nicht ändern, was aus meinem Munde hervorgegangen ist. Das ist nicht Gesetzlichkeit, sondern Ausdruck, dass du Gott ehrst und dass du erlaubst in deinem Leben, dass Gott immer noch Gott ist. Du musst wissen, was ist Gesetzlichkeit und was ist Gesetzlichkeit nicht. Sonst bricht es zusammen unter der Anklage, dass du gesetzlich bist. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Matthäus 5, Vers 8, Jesus sagt es. Das Sehen Gottes hängt ab vom Zustand unseres Herzens. Wenn unser Herz gereinigt wird, dann sehen wir etwas von Gott. Und das ist ein Prozess. Und indem wir etwas von Gott sehen und wir mehr in sein Licht kommen, höher hinaufkommen auf den Berg des Herrn, fangen wir an, wieder neue Dinge zu sehen, die wir bisher nicht gesehen haben. Und die können wir auch Gott übergeben und ein Werk der Reinigung in Anspruch nehmen und Gott erzieht uns und Gott prägt uns und so werden wir ein Stück mehr gereinigt und dadurch qualifiziert, näher in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das ist der Prozess. Und das geht weiter und weiter und weiter. Und die Bekehrung ist der Anfang davon. Und dass uns überhaupt die Möglichkeit gegeben ist, jetzt in die Gegenwart Gottes zu kommen. Aber es ist nur der Anfang. Und danach gehen wir Schritte. Komm, wir gehen mal zu Jesaja 33. Als meiner Lieblingsschriftstellen. Jesaja 33. Und dort heißt es am Ende von, ach, lesen wir mal den ganzen Vers 14. Die Sünder in Zion sind erschrocken. Zittern hat die Gottlosen gepackt. Wer von uns kann sich bei verzehrendem Feuer aufhalten? Wer von uns kann sich bei ewigen Gluten aufhalten? Die menschliche Frage ist niemand. Wer kann sich beim verzehrenden Feuer aufhalten? Aber im Geist gibt es eine Antwort. Und die wird jetzt gegeben. Wer darf in der Gegenwart Gottes sein? Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wer darf sich ihm nahen und bei ihm bleiben? Wer in Gerechtigkeit lebt und Wahrheit redet. Wer den Gewinn der Erpressung verwirft. Wer seine Hände schüttelt, um keine Bestechung anzunehmen. Wer sein Ohr verstopft, um nicht von Bluttaten zu hören. Und seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen. Der wird auf Höhen wohnen, das spricht von Autorität. Felsenfesten sind seine Burg, Schutz, Sicherheit vor dem Feind. Sein Brot wird ihm gegeben werden, sein Wasser versagt nie, materielle Versorgung. Und jetzt kommt das Beste. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Die Bibel redet davon, dass wir gerufen sind, Gott zu sehen, einen unsichtbaren Gott sehen. Wie kann das sein? Und wenn du in die Bibel schaust, dann siehst du viele, viele Schriftstellen, die davon reden, Gott zu sehen. Und Gott zu sehen heißt, sich an ihm zu freuen. Gott zu sehen heißt, ihn zu genießen. Gott zu sehen heißt, von ihm permanent zu empfangen. Ermutigung, Stärke, Hoffnung, Zuversicht, Geborgenheit, Identität, das sollen wir empfangen von ihm. So viele Leute versuchen irgendwie ein bisschen Einfluss, ein bisschen Autorität zu bekommen, indem sie treu und brav in einer Organisation sich hochdienen und nichts gegen dienen. Dienen ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber dienen muss mit reinem Herzen geschehen und dienen darf nicht dazu führen, dass ich menschengefällig bin und dass ich Menschen zuliebe Dinge tue, die eigentlich Gott ablehnt. Und wahre Autorität kommt nicht, weil du in einer Organisation dich brav im Laufe der Jahrzehnte hochgearbeitet hast. Wahre Autorität kommt daher, dass du auf dem Berg des Herrn wohnen darfst und Gemeinschaft hast mit Gott. und deine Freiheit und deine Kühnheit, deine Freiheit von Menschengefälligkeit kommt daher, dass Gott in dir etwas getan hat. Und das wird dir so kostbar sein, dass du sagst, um nichts in der Welt will ich das wieder eintauschen. Um nichts in der Welt werde ich unter ein Joch von Menschen gehen. Hier heißt es, wer den Gewinn der Erpressung verwirft. Ich habe mal eine Reihe von Jahren gedient an einer bestimmten Stelle, wo mir auch das sehr viel Spaß gemacht hat und es war gut und ich habe gemerkt, das ist ein besonderer Ort. Von da habe ich ein Wort in das Land hinein. Das ist anders als irgendwie manche andere Orte. Ja, verschiedene Orte, verschiedene Gemeinden oder Werke haben eine verschiedene Autorität und manche haben eine Autorität, in das ganze Land hineinzustrahlen. Und da war ich dort und habe dort gedient viele Male und das hat mir sehr gefallen, es war wunderbar und Gott hat das gebraucht. Und eines Tages mit ernstem Gesicht ruft mich der Leiter und fängt an so mit mir zu sprechen. Und er sagt, oh ja, so wunderbare Lehre hast du und Gott hat dich gesalbt und das ist so ein Segen. Und wie er sprach, habe ich schon gewusst, okay, um was ist jetzt der Haken? Und dann kam er raus und sagte, weißt du, wir möchten auch in Zukunft gerne mit dir zusammenarbeiten. Aber bei deiner wunderbaren Lehre, das sind diese 2%. Weißt du, nur 2%. Und das ist meine Lehre über dienende, nicht kontrollierende, nicht beherrschende Leiterschaft. Das meinte er damit. Wo Leiterschaft ein Vorbild ist, wo Leiterschaft Dienerschaft bedeutet, wo Leiterschaft da ist, die nichts mit Kontrolle und Einschüchterung und Manipulation zu tun hat. Das waren die 2%. Und er sagt, weißt du, wenn du die weglassen könntest, einfach nur diese 2%, ich meine, die 98 sind ja wunderbar und wir sind so gesegnet, aber diese 2%, die, weißt du, die gehören dir nicht her. Du, das sagt man nur den Leitern, dass sie nicht manipulieren dürfen. 1. Petrus 5, ist das im Leiterhandbuch oder ist das für alle Gläubige? Alle Gläubige sollen wissen, dass die Ältesten nicht niederherrschen dürfen. Alle Gläubige, ob sie Älteste sind oder nicht Älteste sind. Und ein Ältester, der nicht herrschen will, sagt, ich will, dass meine Leute wissen, wo die Grenze meiner Autorität ist. Nur einer, der herrschen will über Menschen, mit der Kraft seiner Person, will nicht, dass sie wissen, wo die Grenzen ihrer Autorität sind. Ein wahrer Leiter wird immer sagen, Leute, das ist geistliche Autorität. Und das ist nicht geistliche Autorität. Und wenn ihr mich erwischt, dass ich in etwas diene, was nicht geistliche Autorität ist, kommt zu mir und sagt es mir. Ich will in Reinheit bleiben. Das ist ein wahrer Leiter. Danke für das Amen aus kompetentem Munde. Nur 2% und dann geht das alles weiter mit dir. Dieser Bruder hat nicht verstanden, dass ich nicht käuflich bin. Ich bin nicht käuflich. Wenn Gott mir 100% gibt, warum soll ich irgendwo hingehen mit 98%? Warum? Ja, dann geht die Tür zu. Ja, dann geht sie halt zu. Der Gott, dem ich diene, macht Türen auf und niemand schließt sie. Ich bin nicht abhängig von Menschen. Und mein Grundsatz ist, niemals gehe ich irgendwo hin und predige nett mit dem Ziel, wieder eingeladen zu werden. Niemals. Und als Folge davon habe ich so viele offene Türen, dass ich gar nicht alle bedienen kann, dass ich gar nicht durch alle gehen kann. Dann sage ich, ja, wenn du so weitermachst, dann geht jede Tür zu. Der Gott, dem ich diene, macht Türen auf. Und niemand schließt zu. Freiheit. Halleluja. Freiheit von Menschenfurcht und Menschengefälligkeit kommt, wenn du den kennenlernst, der frei ist von Menschengefälligkeit. Und er in dir ein Werk tut. Und du sagst, ich darf ihm dienen. Und deswegen werde ich ein Diener von Menschen sein, aber nicht ihr Sklave. Ich werde ihnen dienen. Und wenn ich ihnen dienen soll und Dinge sagen soll, die ihnen wehtun, damit sie umkehren, dann werde ich das tun. Ich bin nicht dazu da, Bedürfnisse, die Menschen aus sich selber im Fleisch haben, zu befriedigen, sondern wir sind dazu da, das Wort Gottes zu bringen. Und in diese Freiheit muss das Volk Gottes hineinkommen. Diese Spiele müssen einmal aufhören. Wie viel guten Rat bekomme ich? Oh Bruder, ja, ich stimme genau mit dir überein. Ich sehe das ganz genauso wie du. Aber weißt du, in dieser Zeit müssen wir vorsichtig sein. Wir dürfen das nicht so sagen. In meiner Bibel steht, die Wahrheit in Liebe sprechen, nicht denken, sprechen. Wir sprechen sie. Wie kann der Heilige Geist überführen? Wie kann das Schwert des Herrn durch die Gemeinde gehen, durch die Herzen gehen, wenn wir alle nur das Richtige denken, aber wir wagen es nicht zu sagen? Ja, da kommt Empörung, da fühlen sich Leute verletzt, fühlen sich Leute angegriffen. Wenn Leute sich nicht angegriffen fühlen, die im Fleisch sind, was für einen Dienst haben wir dann? Amen. Und wenn unser Herz rein ist, wenn wir unsere Augen verschließen, um Böses nicht zu sehen, das ist ein wesentlicher Aspekt von Reinheit. Augen verschließen, um Böses nicht zu sehen. Dann werden wir privilegiert, das Richtige zu sehen. Solange wir diese Gier haben, das Böse zu sehen und uns das Freizeit nennen, Sex, Blood and Crime anzuschauen, solange wird die Nähe Gottes uns verschlossen bleiben. Wir haben keinen Zugang, Gott zu sehen. Weil Gott sagt, du hast Freude an dem, was für mich ein Gräuel ist. Du lebst in einer anderen Welt. Du bist mein Kind, ja. Aber du bist weit weg in deinem Herzen von mir. Wie kann das sein? Und ich weiß, wovon ich spreche, weil Gott mich befreien musste, weil ich so gebunden war. Stunden und Stunden in der Nacht habe ich gesessen vor der Glotze und mir Dinge angeschaut, die eine Schande sind, hier erwähnt zu werden. Eine Schande sind für jedes Kind Gottes. Und dann habe ich halbherzig am Morgen Buße getan und während des Tages schon wieder überlegt, oh, was gibt's heute Abend wieder? Ein geteiltes Herz. Und die Leute sagen heute, ach, weißt du, solche Filme anschauen, das macht mir gar nichts, das schadet mir nicht. Und das nennen sie Ehrlichkeit. Gott nennt das totale Blindheit. Das ist wie ein Kind geht mit dem Vater irgendwie spazieren und da ist ein Elektrizitätswerk. Und der Sohn sagt, oh, ich möchte mal über den Zaun klettern und an diese herrlichen Transformatoren fassen. Der Vater sagt, wenn du daran anfasst, wirst du sterben. Ich erlaube dir nicht, darüber zu klettern und das anzufassen. Oh, das macht mir nichts, Papi, ich bin stark. Ja, aber nur einmal. Und so sind Kinder Gottes, die erzählen, du, solche Horrordinger, Dämonenfilme, Sex, Perversion, unreine Sprache, solche Dinge im Fernsehen anzuschauen, das macht mir nichts. Einfach, ich entspanne dabei. Ich sage, du entspannst dabei. Während der Drache dich anhaucht, entspannst du dich. Wie weit sind wir weg von einem heiligen Gott, dass wir Entspannungsgefühle erleben, während wir Dinge in unsere Seele hineinlassen, die so schlimm sind, dass unser Herr dafür gestorben ist. Wir kennen Gott nicht. Und Gott musste ein tiefes Werk tun. Und ich habe geschrien zu Gott, rette mich von meiner Doppelbödigkeit. Rette mich von diesem geteilten Leben. Rette mich von dieser Heuchelei, dass ich das eine will und das eine sage und dann das andere tue. Aber Gott kann unseren Geschmack verändern. Gott kann uns etwas abgewöhnen. Und er kann die Gier, die wir haben, und zunächst einmal, wie bei jedem Abhängigen, ob Drogen oder Tabletten oder irgendwas, zuerst einmal müssen wir bekennen, wir sind abhängig. Keinem Abhängigen kann geholfen werden, der glaubt, dass er nicht abhängig ist. Jede Therapie beginnt damit, dass derjenige sich eingesteht, ich bin abhängig. Und wir müssen vor Gott kapitulieren und sagen, da ist eine Gier in mir, die will sich Böses anschauen. Rette mich davon. Dafür bist du ans Kreuz gegangen. Änder meinen Geschmack, änder meine Wünsche, änder meine Begierden. Dass ich meine Augen abwende, meine Augen verschließe, Böses nicht zu sehen. Das sind die Voraussetzungen, um in den Segen zu kommen und die Schönheit des Herrn zu sehen. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Lass uns zu 2. Korinther gehen, damit er nicht sagt, ja, der hat ja nur aus dem Alten Testament zitiert. 2. Korinther 6, Vers 14, geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Unser Jesus hat Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Das heißt, er hat 2 vollkommen verschiedene Haltungen und Reaktionen zu den beiden. Und wir sind seine Nachahmer. Wir sollen das auch bekommen. Durch ein Werk Gottes. Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum, was heißt darum? Damit wir das erleben. Weil er das verheißen hat und weil er will, dass wir das erleben, dass wir ganz und gar sein Volk sind und dass er unser Gott ist, dass wir in ihm all das haben, was er ist. Darum muss jetzt etwas passieren. Geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen. Wichtig ist, dass wir hier verstehen, das ist nicht die grundsätzliche Annahme Gottes, sondern das ist die Gewährung der Gemeinschaft. Das sind 2 völlig verschiedene Dinge. Du magst so verseucht und unrein sein, wie du nur willst. Wenn du sagst, ich habe Jesus als Herrn angenommen und ich strecke mich nach ihm aus, Gott hat zu dir ja gesagt, Gott hat dich angenommen. Aber das heißt nicht, dass du die Süße seiner Gemeinschaft wirklich regelmäßig erleben darfst. Das sind 2 verschiedene Dinge. Gottes Ja zu mir und die Erlaubnis, in seine Gegenwart zu kommen. Das sind 2 verschiedene Dinge. Und Gott redet hier nicht davon, ja, jemand schreibt mir ganz, ja, das ist ja Gesetz, da müssen wir ja Dinge tun, um von Gott angenommen zu werden. Nein, hier ist Gemeinschaft. Hier geht es um Gemeinschaft. Alles, was wir tun müssen, um von Gott angenommen zu werden, unser Vertrauen auf Golgatha zu setzen, das ist alles. Und dann kommt der Heilige Geist und gibt uns das Zeugnis, wir sind angenommen. Aber Gemeinschaft mit Gott, wo etwas passiert, wo wir aufgebaut, gesättigt, gedrängt, erfrischt und belebt werden, ist eine andere Geschichte. Und Gemeinschaft gibt es nur, wenn wir uns absondern. Wenn wir Unreines nicht mehr anrühren, dann wird er uns annehmen. Und ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden, wie? In der Furcht Gottes. Ohne Gottesfurcht gibt es keine echte Heiligung. Es gibt christliche Dressur ohne Ende. Aber das ist nicht Heiligung. Dressur ist äußerlich und das Herz ist unverändert. Und die Gier und die Sehnsucht und die Wünsche und die Fantasien sind immer noch da. Aber Heiligung ist eine Reinheit des Herzens. Und der neue Lebensstil kommt aus einem neuen Herzen. Und die Heiligung wird vollendet, sagt das Wort Gottes, in der Furcht Gottes. Furcht Gottes ist der Schlüssel für ein reines Leben. Das ist der Schlüssel. Davon reden wir hier dieses ganze Wochenende. Ein Herz, das Gott fürchtet. Halleluja. Also alles kommt auf diesen Punkt. Wir müssen lernen, unser Herz Gott zu geben. Das ist, worum es geht. Sprüche 23, Vers 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und deine Augen lass an meinen Wegen Gefallen haben. Der zweite Teil ist nicht ein zweiter Wunsch, den Gott hat. Er will dein Herz haben und dann will er auch noch, dass deine Augen Gefallen haben an seinen Wegen. Nein, 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 nein. Wie viele Schriftstellen. Der zweite Teil ist eine Vertiefung und eine Erklärung des ersten Teils. Wenn wir erlauben, dass Gott an uns arbeitet und uns verändert, und wenn unsere Augen Gefallen finden an den Wegen Gottes, wird unser Herz ganz von alleine mit Hingabe und Vertrauen reagieren. Ich sagte das gestern schon und viele können das nicht nachvollziehen. Ich konnte das regelrecht spüren so. Da ist in unserem Herzen in der Tiefe ein Misstrauen gegen Gott und ein grenzenloses Vertrauen auf uns selbst. Und das Werk, das Gott tun muss, dass wir ihm vertrauen und dass wir ein grenzenloses Misstrauen haben gegen unsere Kraft und unsere Weisheit. Es muss genau umgekehrt werden. Und Vertrauen zu Gott, wie auch in menschlichen Beziehungen, Vertrauen untereinander, kann man nicht befehlen. Vertrauen kommt, wenn du mit einer Person Kontakt hast, immer wieder, und du lernst sie kennen und du lernst ihr Herz kennen. Das heißt, du lernst kennen, wie fühlt diese Person, wie denkt diese Person, wie sieht diese Person dich, was will diese Person mit dir. Wenn du das herausfindest und findest heraus, da ist keine Hinterhalt, da ist keine List, da ist keine Bosheit, sondern nur Gutes, dann öffnest du dich und vertraust. Viele Leute leben unter Verdammnis, weil sie einem kontrollierenden Leiter nicht vertrauen. Gott erwartet nicht, dass du einem kontrollierenden, missbrauchenden Leiter vertraust. Wie bitte? Wir sollen uns da unterordnen? Ja. Und es fällt dir leicht, dich unterzuordnen einem Mann Gottes, der Christus nachfolgt. Paulus sagt, seht auf die, die Christus so nachfolgen, wie ich ihm nachfolge. Er hat nicht gesagt, Unterordnung ist das Wichtigste. Er sagt, wenn du dich unterordnest, schau zu wem. Sieh, zu wem ordnest du dich unter? Und du kannst dich verdammen und sagen, oh, ich vertraue diesem Menschen nicht, der ist zwar unehrlich mit mir und der ist heuchlerisch und der hat seine eigene Agenda, aber ich vertraue ihm nicht. Dank sei Gott, dass sein Herz klüger ist als sein Verstand. Vertrauen kommt, wenn ich die guten Absichten des anderen erkenne. Und das ist genauso in der Beziehung mit Gott. Wenn wir Gott kennenlernen, wenn wir seine Güte erkennen, seine Motive, nicht nur sein Handeln, sondern sein Herz, dann geht unser Herz einfach auf. Es ist wie mit den Gänseblümchen am Morgen. Schon mal gesehen, am Abend, wenn die Sonne untergeht, dann gehen die zu, gehen die schlafen. Am Morgen kommt die Sonne raus und was passiert dann? Ja, dann geht der Gärtner durch den Garten und sagt, husch, husch, meine Lieben, aufwachen, die Sonne ist da, macht euch wieder auf. Nein, braucht er nicht. Die Sonne geht auf, Gänseblümchen reagieren und öffnen sich. Die Güte Gottes strahlt über dir, dein Herz geht auf und du fängst an, ihm mehr zu vertrauen als dir selber. Unser Herz muss Gott vertrauen. Und es gibt nur eine Art und Weise, wie das passiert, indem wir seine Güte sehen und schmecken und seine guten Absichten erkennen und Freude daran haben, wie er handelt. Das ist der Begriff, die Wege. Deine Augen sollen Gefallen haben an den Wegen Gottes. Wenn du siehst, wie Gott ist, wird dein Herz sich öffnen und wird empfangsfähig werden und wird lernen zu trinken. Das ist, worum es geht. Halleluja. Vater, wir danken dir. Du rufst uns in deine Nähe. Du rufst uns, wo wir Dinge hinter uns lassen sollen, um deinetwillen, nicht aus Pflicht, aus Zwang, sondern weil wir dich haben wollen, weil wir dir näher kommen wollen. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns lehrst und jedem Mut machst, in deine Gegenwart zu kommen, einen Lebensstil zu kultivieren, wo wir dich suchen, wo wir unser Herz dir geben, wo wir trinken von deiner Güte. Und wo es uns gut geht in dir und wo wir geborgen und sicher werden und frei werden vom Joch der Meinung der anderen, frei sind für dich. Danke für dein tiefes Werk, das du versprochen hast und beschrieben hast in deinem Buch. Ein neues Herz, das dich fürchtet. Und wir wollen das und wir lassen uns da hineinziehen. Und Heiliger Geist, bewahre das, was wir gehört haben und führe uns weiter heute Nachmittag und heute Abend. Und wir danken dir. Amen. Amen. Amen.